Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wie lange geht diese Pandemie eigentlich noch? Nach 2 Jahren sind wir wahrscheinlich alle ziemlich müde. Wir versuchen uns dieser Frage zu nähern, was uns in den nächsten Wochen und Monaten noch erwartet und ob bald auch mal ein Ende in Sicht ist. Und wir schauen auf den Bund-Länder-Gipfel heute, auch wenn es kurz gesagt keine großen Änderungen geben wird.
Insgesamt gilt also Kurs halten, was das vorsichtig bleiben im Hinblick auf Kontakte betrifft. Kurs halten auch, was Impfen und Boostern betrifft. Dann haben wir eine gute Chance, durch diese schwierige Gesundheitskrise weiter gut durchzukommen.
Ein paar News gibt's dann aber doch. Besprechen wir gleich hier. Und wir sprechen über das wohl größte Outing in der Geschichte der katholischen Kirche. 125 Mitarbeitende im kirchlichen Dienst haben sich unter dem Motto Out in Church als queer geoutet. Darunter ist auch Theo Schenkel, angehender Religionslehrer, und er ist trans.
Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Menschen wie ich Religion auch unterrichten und eben nicht nur Leute, die perfekt katholisch sind sozusagen. Weil auch unsere SchülerInnen sind nicht perfekt katholisch und dann wäre es irgendwie unrealistisch, wenn ich denen nur diese klassischen ReligionslehrerInnen sozusagen vorsetze.
Was Theo und andere Mitarbeitende im kirchlichen Dienst mit ihrem Outing erreichen wollen und was ihnen auch für Konsequenzen drohen könnten, darüber sprechen wir in Deutschlandfunk Nova am 24. Januar. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, Lockerung soll es wohl erstmal nicht geben. Dafür sind die Zahlen einfach zu hoch. 840, so hoch ist die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland heute. Was das Bund-Länder-Treffen an Ergebnissen gebracht hat, darüber sprechen wir jetzt mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Nadine.
Ja, hallo, guten Abend.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja gesagt, es gelte, den Kurs zu halten. Was genau heißt das?
Ja, das heißt, dass sich erstmal nichts ändern wird. Und das ist auch das, was Michael Kretschmer direkt gesagt hat, nachdem das Bund-Länder-Treffen zu Ende war. Der war der Erste, der jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das ist der CDU-Ministerpräsident von Sachsen. Der hat gesagt, Bund und Länder halten an den bisherigen Corona-Beschränkungen fest. Also das heißt, was man jetzt kennt, die geltenden Kontaktbeschränkungen, aber auch Zugangsbeschränkungen, zum Beispiel zu Restaurants. Olaf Scholz hat gesagt, diese Regelungen, die sind streng, aber sie haben dazu beigetragen, dass hohe Infektionszahlen später erreichen. Also dieses Ziel, diese Omikron-Welle nach hinten zu schieben, die Zeit zu nutzen, um Menschen zu impfen, das hat man erreicht. Aber die Zahlen sind weiterhin hoch. Man muss unverändert vorsichtig bleiben und man muss jetzt auch sehen, wie sich die Infektionen weiterentwickeln, ob es noch dramatischer wird. Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der hat dann noch ergänzt, die Pandemie ist hochdynamisch und hat dann auch noch mal auf eine Projektion hingewiesen, dass Mitte Februar der Gipfel der Omikron-Welle erreicht werden könnte mit 400.000 Neuinfizierten pro Tag, was etwa das Vierfache dessen ist, was wir im Moment sehen.
Das heißt aber dann auch, PolitikerInnen wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder konnten sich dann nicht durchsetzen. Die hatten ja gefordert, dass auch gelockert werden muss und dass es eine Öffnungsperspektive braucht, ne?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Dieses Wort Öffnungsperspektive, das taucht tatsächlich auf, selbst jetzt sozusagen vor dem Gipfel der Omikron-Welle. Aber man ist da einfach wenig konkret geblieben. Man hat in der Beschlussvorlage, die als Basis für dieses Treffen gedient hat, gesagt, ja, die Bürger brauchen auch eine Perspektive. Auch Wirtschaftsunternehmen brauchen eine Perspektive. Aber das kann man erst dann machen, wenn die Gefahr nicht mehr besteht, dass das Gesundheitswesen überlastet ist. Man hat das jetzt aber nicht mit konkreten Zahlen versehen. Deswegen ist das was, was man jetzt vielleicht vorbereitet. Aber umgesetzt, denke ich, wird das jetzt zumindest bundesweit erstmal nicht, weil wie gesagt, bis Mitte Februar muss man die Zahlen im Auge behalten und geht auch von steigenden Zahlen aus.
Es gab ja im Vorfeld viel Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, weil beispielsweise der Genesenenstatus ja plötzlich von heute auf morgen verkürzt wurde von 6 auf 3 Monate. War das heute auch nochmal Thema?
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal Thema gewesen. Man konnte das sehen in der Beschlussvorlage, also dem Papier vorher. Da hat man das sehr höflich formuliert. Da hat man gesagt, bei Genesenenstatus, Impfstatus, das soll künftig rechtzeitig angekündigt und begründet werden, wenn sich etwas ändert. Das ist ein bisschen verklausuliert. Und Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der ist in seiner Pressekonferenz wirklich ziemlich deutlich geworden. Er hat gesagt, es gab sehr kritische Bemerkungen parteiübergreifend für dieses Holter-die-Polter-Verfahren. Bürger erfahren innerhalb von Stunden, dass ihr Status nicht mehr gilt. Das geht so nicht, das war nicht in Ordnung und das muss man auch in Zukunft anders machen, eine andere Form der Verlässlichkeit. Also da hat man gesehen, da muss es wohl ordentlich geraucht haben hinter verschlossenen Türen.
Ein paar kleinere Änderungen soll es ja trotzdem geben. Bei den PCR-Tests, da soll ja jetzt priorisiert werden. Was weiß man darüber?
Ja, da ist in den ersten Minuten der Pressekonferenz relativ wenig drüber gesprochen worden, beziehungsweise es ist nur angedeutet worden, was man vorhat. Rendrik Wüst hat gesagt, die Teststrategie, die wir im Moment haben, also das heißt, dass man zum Beispiel noch bei einer roten Corona-Warn-App in weiten Teilen einen PCR-Test bekommt, das führt zu Engpässen. Das heißt, das muss man umschichten. Darauf haben sich die Gesundheitsminister geeinigt. Man muss es priorisieren, aber man muss auch die Kapazität erhöhen. Und da hat Rendrik Wüst gesagt, naja, die Bürger schauen ja auf Nachbarländer. Er hat jetzt Österreich konkret nicht genannt, aber da braucht man nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass er das meint, die ganz andere Kapazitäten haben. Und da, denke ich, wird man auch in beiden Richtungen jetzt arbeiten müssen. In der Beschlussvorlage hat man ja vor allem das medizinische Personal im Fokus gehabt. Ich muss jetzt sehen, mir liegt das endgültige Protokoll noch nicht vor. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in die Richtung gehen wird.
Aber dann wahrscheinlich Priorisierung eben. Gibt es was Neues noch beim Thema Impfpflicht?
Ja, also da wird es ja morgen im Bundestag interessant. Da wird die erste Orientierung Debatte stattfinden. Auch da will man ja fraktions- und parteiübergreifend arbeiten. Und da hat Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD heute Abend gesagt, dass er ein Angebot der Länder angenommen hat, auch der unionsgeführten Länder, die Länder frühzeitig in diese Abstimmung über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht einzubinden, weil man möchte dort auch vor allem auch mit den CDU-Ländern, den CDU-Politikern zusammenarbeiten.
Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels heute zur Corona-Lage.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist das wahrscheinlich größte Coming-out, das es in der katholischen Kirche je gegeben hat. In der ARD-Doku »Wie Gott uns schuf«, die heute veröffentlicht wird, outen sich 125 Mitarbeitende im kirchlichen Dienst als queer, also als schwul, lesbisch oder trans. Darunter sind Priester, Gemeindereferentinnen, ReligionslehrerInnen oder auch Verwaltungsmitarbeitende. Und sie fordern unter dem Namen Out in Church außerdem ein Ende der Diskriminierung innerhalb der katholischen Kirche. Darüber gesprochen habe ich mit Theo Schenkel. Theo ist 27, angehender Religionslehrer und er gehört zu den 125 Menschen, die sich geoutet haben. Theo hat lange als Frau gelebt, macht aber eine Geschlechtsangleichung und lebt jetzt als Mann. Hallo Theo.
Hallo.
Wie schwer war das für dich, zu sagen, dass du trans bist und auch bei dieser Doku mitzumachen?
Also an für sich ist es meistens gar nicht so schwer für mich zu sagen, dass ich trans bin, weil ich es auch einfach wichtig finde, das zu sagen, damit Menschen das auch wissen, dass sie irgendwie Vorbilder haben, weil das hat mir oft gefehlt. Jetzt bei der Doku mitzumachen, das ist doch ein bisschen schwerer erstmal gefallen, weil das halt einfach Konsequenzen haben kann, die sehr weitreichend sein können. Also es kann theoretisch meine gesamte berufliche Planung sehr über den Haufen werfen. Und das ist dann doch ein großer Schritt, vor allem auch wieder ein ungewisser Schritt. Also niemand weiß jetzt so richtig, was passiert, wie groß wird das, was für Konsequenzen gibt es. Das heißt, das war auch so ein ziemlicher Schritt ins Ungewisse oder ins Blaue hinein.
Du bist ja jetzt gerade im Referendariat. Welche Konsequenzen könnte das denn ganz konkret für dich haben? Also die Tatsache, dass du eben trans bist, dich auch geoutet hast für deinen Beruf dann als Religionslehrer?
Also zum einen natürlich halt, dass ich dann im Herbst sozusagen nach den Prüfungen keine Lehrerlaubnis mehr bekomme. Dann würde ich Religion verlieren und wäre mit Französisch ein Einfachlehrer, der aber in der Regel nicht verbeamtet wird. Weil das natürlich schwieriger ist mit einem Fach, nur vor allem, ich bin am beruflichen Gymnasium, da gibt es nicht ganz so viel Fremdsprachenunterricht, da dann die 25 Stunden voll zu bekommen, das wird dann eher nicht auf Lebenszeit verbeamtet natürlich. Ich würde dann erst gar nicht in den Schuldienst wahrscheinlich reinkommen.
Und das bedeutet, das Referendariat, da hast du mit der Schulleitung drüber gesprochen, da haben die dir sozusagen das Go für gegeben, aber wenn du dann als Lehrer richtig ausgebildeter, fertiger Lehrer starten würdest, da müsste die Kirche dann ihr Go geben.
Die Kirche musste auch fürs Referendariat ihre Zustimmung geben.
Und das hat sie aber gemacht?
Genau, die wurden auch vorher schon von mir darüber informiert, weil ja natürlich meine Unterlagen auch gar nicht alle übereinstimmen. Das heißt, da hat sowieso schon Gespräche gebraucht. Da wurde auch eine Einzelfallentscheidung getroffen. Auch erstmal, damit ich halt mein zweites Staatsexamen machen kann und irgendwie zumindest eine fertige Ausbildung habe. Inwiefern das weitergeht, das wurde mir bis jetzt noch nicht zugesichert. Das war jetzt alles noch offen. Was einfach ist, sobald ich meine Partnerin heirate, wird es nochmal schwieriger. Weil für die Kirche ist das eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft, da ich ja für die Kirche noch als Frau gelte. Und dann hätte das auch den Entzug zur Folge. Das heißt, da wäre es dann auch nochmal schwieriger.
Das bedeutet, das Dilemma ist sozusagen, dass die Kirche deine Geschlechtsangleichung nicht anerkennt, dass die dich immer noch als Frau führen. Und genau. Wenn du dann genau heiraten würdest, eine Frau, dann wäre das eine gleichgeschlechtliche Ehe und dann für die Kirche ein Grund, dich sozusagen ja zu entlassen, muss man ja dann sagen.
Genau, oder? Deswegen wurde mir auch nahegelegt, erstmal nicht zu heiraten.
Was erhofft ihr euch denn jetzt von auch eurem Outing und auch dem Zusammenschluss? Weil ich meine, für dich und auch für die anderen ist das ja wirklich ein Risiko.
Genau, also wir erhoffen uns zum einen natürlich, dass sich was verändert, dass Gespräche auch stattfinden, dass Kirche sich dem Ganzen anpasst und irgendwie aktueller auch wird sozusagen und auch anderen Betroffenen zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine. Weil klar, es outen sich jetzt 125, aber das ist ja nicht die definitive Zahl von queeren Menschen, die für die Kirche arbeiten. Da gibt es ja noch viel mehr, die sich einfach das nicht leisten können, auch sich jetzt zu outen, weil sie keine Alternativen hätten beruflich gesehen. Und da einfach auch zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine, es gibt noch mehr, die das betrifft.
Warum arbeitest du denn für die Kirche, die dich ja dahingehend diskriminiert und auch in deiner Identität nicht akzeptiert?
Weil es mir das wert ist. Also wenn ich jetzt sehe, wie viel Spaß mir das macht, mit Jugendlichen über Religion zu diskutieren, die auch einfach mal ein bisschen wachzurütteln, dass sie sich die Frage stellen, was ist eine Religion, brauche ich das nicht, was ist der Sinn des Lebens sozusagen. Also diese ganzen großen Fragen, die in anderen Fächern vielleicht ein bisschen weniger Platz haben, die in diesem Unterricht zu stellen, das macht mir enorm Spaß. Ich lerne selber dabei was und ich glaube, das ist enorm wichtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Menschen wie ich Religion auch unterrichten und eben nicht nur Leute, die perfekt katholisch sind sozusagen, weil auch unsere SchülerInnen sind nicht perfekt katholisch und dann wäre es irgendwie unrealistisch, wenn ich denen nur diese klassischen ReligionslehrerInnen sozusagen vorsetze. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, bei der Kirche erstmal zu bleiben und vielleicht von innen was zu verändern, auch weil ich eben im persönlichen Umfeld immer wieder merke, hey, Kirche kann auch anders sein. Kirche kann auch bunte Jugendarbeit sein, in der das überhaupt kein Thema ist, dass ich trans bin beispielsweise.
Wie Gott uns schuf, ist eine Doku, in der sich 125 queere Mitarbeitende der katholischen Kirche outen. Läuft heute Abend im Ersten, ist aber auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Und wir haben mit einem der Protagonisten gesprochen, mit Theo Schenkel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das sind Inzidenzen gerade, die hätten wir vor wenigen Monaten wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. 840, so hoch ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz an diesem Montag in Deutschland. Beschert hat uns das die Virusvariante Omikron, die sich deutlich schneller verbreiten kann. Unter anderem, weil die Impfstoffe eben schlechter vor einer Ansteckung schützen mit Omikron. Die gute Nachricht ist, Omikron verhält sich nach allem, was wir bisher wissen, milder. Und immer wieder hört man ja auch diese leise Hoffnung, könnte Omikron das Ende der Pandemie einläuten. Ja, wie es weitergehen könnte, darüber sprechen wir jetzt mit dem Modellierer Kai Nagel von der TU Berlin. Hallo, Herr Nagel.
Ja, hallo.
Über 100.000 Neuansteckungen hatten wir in Deutschland ja in der vergangenen Woche pro Tag. Wann erwarten Sie denn den Peak bei den Ansteckungen?
Also wir haben ein Modell für Köln und da sehen wir das Mitte Februar. Das wird aber regional unterschiedlich sein. Also in Bremen wird das sicher früher sein und in manchen Ländern, die sehr spät dran, also gerade im Osten, wird das sicher deutlich später sein. Und der deutschlandweite Peak ist dann irgendwie so ein Mittelwert daraus aus diesen Werten.
Das heißt Mitte Februar, mit welchen Inzidenzen rechnen Sie dann oder mit wie vielen Neuansteckungen pro Tag?
Also das ist tatsächlich schwer vorherzusagen, das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass wir da wahrscheinlich gar nicht mehr werden vernünftig messen können, weil wir keine PCR-Tests mehr haben, um diese Inzidenzen sehr genau zu messen. Also deswegen ist das irgendwie nicht besonders hilfreich, da eine Zahl zu nennen. Das wird nochmal deutlich mehr werden. Also wir haben ja jetzt irgendwie jede Woche 50% mehr.
Mhm. Wann ist denn dann mit einer Entspannung zu rechnen? Wird es dann auch schnell wieder abflachen oder was erwarten Sie?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das alles dann doch auch davon abhängt, wie sich die Leute benehmen. Also wir können doch auch durch freiwillige Zurückhaltung, also zu Hause bleiben, versuchen Masken zu tragen und so weiter, das doch nochmal deutlich absenken und dann geht es auch schneller runter. Und das ist halt unheimlich schwer vorherzusagen, wie die Leute sich da benehmen werden.
Hängt also auch von uns ab, unabhängig von den gesetzlichen Regelungen, die eben gelten. In vielen Ländern werden die Maßnahmen ja schon gelockert, Großbritannien, Israel zum Beispiel, trotz auch hoher Zahlen. Auch in Deutschland gibt es ja Rufe nach Lockerungen. Könnte man sich da in Deutschland ein Beispiel an anderen Ländern nehmen oder ist der Verlauf nicht vergleichbar?
Also ich glaube, dass das vor allen Dingen eine schlechte Idee ist, in den Anstieg rein zu lockern, weil wir ja tatsächlich nicht genau wissen, was passiert. Also es gibt jetzt auch Länder, wo es dann doch Krankenhauswerte gibt, Krankenhausbelastungen. Wir wissen in Deutschland nicht, wie das ist mit den, sagen wir, ungeimpften älteren Leuten, ob da noch was kommt. Also ich würde da schon warten, bis es runtergeht. Aber die Frage, die man sich natürlich stellen kann, wenn es dann runtergeht, in welcher Priorisierung dann eigentlich geöffnet wird. Und das ist vielleicht eher die Diskussion, die da implizit mitschwingt. Nicht? Jeder will zuerst dran sein. Mhm.
Droht uns denn wieder eine Überlastung der Krankenhäuser oder sind wir da jetzt durch auch Impfschutz trotz eben hoher Zahlen in einer besseren Lage?
Ja, also wir können es nicht genau sagen und irgendwer sagte schon, wofür sind die Modelle eigentlich gut, wenn die da nichts sagen können. Aber man muss ja schon sagen, dass das dramatisch besser ist als, sagen wir mal, in der ersten Welle. Nicht? Da haben die Modelle alle gesagt, 30-fache, 20- bis 30-fache Überlastung. Jetzt ist die Vorhersage bei 2- bis 3-fach, aber halt, wenn die Leute sich noch mal ein bisschen zurückhalten, dann vielleicht selbst das nicht. Also wir sind in einer dramatisch besseren Situation, dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen, ob wir links oder rechts davon sind. Und das kann man jetzt auch mal positiv sehen.
Ja, positiv sehen finde ich auch immer gut und klingt ja auch erstmal positiv. Diese Hoffnung, dass Omikron vielleicht auch das Ende der Pandemie einläuten könnte, weil dann eben ja viele Menschen einen Immunschutz haben, entweder weil sie geimpft sind oder genesen, die kommt ja auch immer wieder. Kann man sagen, wann die Pandemie dann vielleicht doch auch mal vorbei ist?
Also ich glaube, das weiß keiner und das kann auch niemand sagen. Und ich glaube, das ist auch irgendwo nicht ganz die richtige Idee, weil das keinen Schalter geben wird. Also Grippe haben wir ja auch immer noch und da gibt es irgendwie schlimmere und bessere Wellen. Und ich glaube, man kann erwarten, dass es jetzt im Mittel von Winter zu Winter besser wird. Nicht? Es ist auch jetzt deutlich besser als letzten Winter um die gleiche Zeit. Und es wird sicher auch mal wieder einen Winter geben, wo es schlechter läuft als der Winter vorher. Aber ich glaube schon, dass das so im Mittel einfach immer besser werden wird. Und dann werden wir uns irgendwann daran gewöhnt haben, dass halt ein Teil der Leute im Herbst eine Impfung kriegt und der andere Teil, der kriegt halt eine Erkrankung. Und dann leben wir damit, hoffe ich zumindest.
Und rechnen Sie mit einem entspannten Sommer?
Eigentlich schon. Also sehe jetzt im Moment nicht, was dagegen spricht. Das ist immer die Frage, wann der anfängt. Na, ich wäre natürlich gut, wenn es relativ früh warm wird.
In den nächsten Wochen dürften die Inzidenzen noch weiter steigen. Aber dann rechnen ModelliererInnen auch mal mit einer Entspannung der Lage. Wie es in der Corona-Pandemie weitergehen könnte, haben wir gesprochen drüber mit dem Modellierer Kai Nagel von der TU Berlin. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es ist Winter. Es ist kalt. Wir müssen heizen und da kann es spätestens dann im Sommer, wenn die Nebenkostenabrechnung gemacht wird, eine böse Überraschung geben, wenn dann eine hohe Nachzahlung ansteht, weil eben die Preise für Öl, Gas und Strom extrem gestiegen sind. Ja, und diejenigen, die das ganz besonders betrifft, sind Menschen mit geringem Einkommen, zum Beispiel auch Studierende. Aber immerhin gibt es Ansätze, die da Abhilfe schaffen sollen. Verena Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, was genau ist da geplant?
Also die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat gesagt, dass alle, die BAföG beziehen, auch einen Anspruch auf einen Heizkostenzuschuss haben sollen. Das heißt, Studierende und Schülerinnen und Schüler und alle, die eine Ausbildung machen und nicht mehr zu Hause bei den Eltern wohnen.
Und bezieht sich das dann auf den Zuschlag für Menschen, die Wohngeld beziehen, worüber ja gerade auch viel gesprochen wird?
Ja, genau, haben wir in der letzten Zeit öfter von gehört. Diese geplante Einmalzahlung von 135 Euro für Menschen, die alleine wohnen und von 175 Euro für Zwei-Personen-Haushalte, die hat Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD gefordert und will sie einführen für Wohngeldberechtigte, eben wegen der hohen Energiekosten. Davon würden 700.000 Menschen profitieren, aber eben nicht unbedingt Studierende. Und deshalb will die Bildungsministerin den Kreis der Berechtigten erweitern auf BAföG-Empfängerinnen und Empfänger. Sie sagt, dass eben gerade Studierende in der Corona-Pandemie große finanzielle Probleme haben, weil ihnen reihenweise die Nebenjobs weggebrochen sind. Und das wären dann nochmal 420.000 Menschen, die den Heizkostenzuschuss dann bekommen könnten.
Aber da fragt man sich schon, reicht dann so eine Einmalzahlung? Also bei dem, was man so über gesteigende Energiepreise hört und ja auch selber bemerkt?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und die Verbraucherzentrale zum Beispiel hat zum Zuschlag für Wohngeldbeziehende sofort gesagt, das sei viel zu wenig. Da müssten mindestens 500 Euro drin sein, auch weil Menschen, die weniger Geld verdienen oder wenig Geld verdienen, anteilig viel mehr von ihrem Nettoeinkommen für Warmwasser, für Strom und Heizung bezahlen müssen. Nämlich im Durchschnitt fast 10%, das hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 berechnet. Das bezieht sich auf Haushalte, die im Monat weniger als 1.300 Euro netto zu verfügen Verfügung haben. Und wenn man auf reiche Haushalte guckt, bei reichen Haushalten mit mehr als 5.000 Euro netto, da gehen nur knapp 5% vom Nettoeinkommen für Energiekosten drauf, also anteilig nur halb so viel.
Kann man denn eigentlich sagen, wie viel konkret da jetzt an zusätzlichen Heizkosten auf uns zukommen wird?
Ja, das ist ein bisschen knifflig. Das geht auch nicht so einfach in absoluten Zahlen, weil das ja von Wohnung zu Wohnung ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wie groß die ist, wie gut die gedämmt ist und so. Aber du kannst es vielleicht ein bisschen abschätzen, wenn du in deine letzte Nebenkostenabrechnung mal schaust, wie viel du im Jahr 2020 verbraucht hast und dir dann vor Augen hältst, dass zum Beispiel Heizöl nach Berechnungen der Verbrauchervergleichsportale Verivox und Check24 im letzten Herbst von September bis Dezember doppelt so teuer war wie im gleichen Zeitraum 2020, also ein Jahr früher. Mhm. Und genau diese Monate, September bis Dezember, die machen ja ungefähr die Hälfte der Heizperiode aus, die in der nächsten Nebenkostenabrechnung abgerechnet wird. Heizen tun wir ja grob gesagt von Januar bis März und von Oktober bis Dezember. Also kann gut sein, dass du 50% mehr bezahlen musst, wenn du eine Wohnung mit Ölheizung hast.
Das ist schon echt viel, 50% mehr. Wie sieht es beim Gas aus?
Also beim Gas kommen die beiden Vergleichsportale zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen. Von 35% bzw. 34% Preissteigerung in diesen Monaten September bis Dezember letztes Jahr. Also deutlich weniger als beim Öl, aber trotzdem natürlich auch spürbar. Und deshalb hat jetzt Jessica Rosenthal von den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, gefordert, dass Studis und Auszubildende besonders unterstützt werden sollen.
Was fordert sie?
Es soll eine 300-Euro Extrazahlung beim Kindergeld geben, weil das auch vielen Azubis und Studis zugutekommt, deren Eltern noch Kindergeld erhalten. Und dann würden eben auch Leute profitieren, die kein BAföG bekommen. Das sind ja auch immer mehr. Gegenüber der Deutschen Presseagentur hat sie gesagt, dass es gerade zu einer Zeit, in der wir jetzt alle wieder unsere Kontakte reduzieren und viel Zeit zu Hause verbringen müssen, einfach nicht sein könne, dass junge Menschen die Heizung auslassen, weil sie sich weder die Miete noch die Lebenshaltungskosten leisten können.
Hm. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das bisher alles nur Ankündigungen oder Forderungen? Man kann im Moment jetzt noch nichts konkret beantragen, oder?
Nee, genau, das ist alles noch in der Mache. Die Einmalzahlungen, die das Bundesbauministerium und das Bundesbildungsministerium planen, die sollen aber zeitnah, wie es so schön heißt, bei einer der nächsten Kabinettssitzungen beschlossen werden. Und das heißt, vermutlich hättest du den Zuschlag auf dem Konto, wenn du berechtigt bist, bevor die Nachzahlungsforderung vom Vermieter mit der Nebenkostenabrechnung für 2021 im Sommer kommt.
Studierende und Auszubildende, die BAföG bekommen, sollen Extrazahlungen erhalten wegen der stark angestiegenen Energiepreise. Einzelheiten dazu hatte Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Klimakatastrophe, Artensterben, Hochwasser, Dürre. Manchmal kann man ja so viele schlechte Nachrichten einfach nicht mehr hören. Vielleicht geht euch das auch manchmal so. Und deshalb ist es gut, wenn auch immer wieder über positive Entwicklungen gesprochen wird. Die gibt es nämlich auch. Biologinnen und Biologen der ETH Zürich haben jetzt eine Website ins Netz gestellt, auf der man auf einer Weltkarte tausende Orte finden kann, wo sich die Natur wieder sich selbst stärker überlassen wird und sich auch erholt. In Deutschland sind noch nicht so viele Orte verzeichnet, aber unser Reporter Martin Krinner, der hätte ein paar Ideen.
Der Inn ist ein Fluss, der quer durch Bayern fließt. Und wie bei vielen größeren Flüssen ist ein Teil seines Laufes begradigt. In den letzten Jahren wurden einige Abschnitte aber wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
Wir haben hier im Bereich Rosenheim kleine Maßnahmen durchgeführt. Das heißt, alle 200 Meter findet man eine Bucht im Inn, um den laichenden Kleinfischen die Möglichkeit zu geben, aus dem Strömenden rauszuschwimmen und hier größer zu werden und zu wachsen.
Und in Arnsberg im Sauerland wurden vor einigen Jahren Gebiete an der Ruhr wieder ganz sich selbst überlassen. Mit Erfolg.
Alles, was Sie hier an Vegetation sehen, hat sich nach der Renaturierung spontan entwickelt in diesem Bereich. Da sind weder Bäume oder Sträucher gepflanzt worden, noch sind die Böschungen begrünt worden. Alles ist natürliche Entwicklung.
Zwei Renaturierungsmaßnahmen, die das Umweltbundesamt auf seiner Seite vorstellt. Die es aber bisher noch nicht auf die Seite von Thomas Crowther geschafft haben. Aber wer weiß, vielleicht kommen sie da ja noch hin. Der Waliser Thomas Crowther ist nämlich Professor am Institut für Integrative Biologie an der ETH Zürich und er hat sich vorgenommen, auf seiner Seite restore.eco möglichst viele von diesen Projekten zu sammeln. Und zwar weltweit. Weil er davon überzeugt ist, dass eine große Menge solcher Renaturierungsmaßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel helfen.
If we could protect those ecosystems and allow those natural trees to naturally regenerate, there's the potential to capture up to 30% of the excess carbon that's sort of sitting in the atmosphere as a result of all this activity.
Die Bäume, die dann wieder eine Chance haben zu wachsen, können nämlich nach seiner Schätzung bis zu 30% des CO2s, das wir in den letzten Jahren in die Luft geblasen haben, binden und im Boden speichern und so das Klima schützen. Bisher findet man in Deutschland auf der Seite restore.eco nur eine Handvoll solcher Renaturierungsprojekte. Das mag daran liegen, dass die Leiter der Projekte sich selbst anmelden müssen. Es gäbe da allerdings ein paar durchaus vielversprechende Kandidaten, nicht nur am Inn und an der Ruhr, sondern auch auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz südöstlich von Berlin.
Wir befinden uns hier auf dem ehemaligen Gefechtsbeobachtungsstand, sprich ein Bauwerk, was erhöht ist, wo die Generalität, wo Offiziere Manövern der russischen Armee, der russischen Streitkräfte zuschauen konnten.
Erklärt Axel Becker, ein Förster in der Lieberoser Heide in der Niederlausitz. Hier wurde früher der Kalte Krieg geprobt. Dann hat die Bundeswehr das Gelände übernommen. 1994 zog die Armee aber endgültig ab und hinterließ das, was manche die größte Wüste Deutschlands nennen. So richtig wüst ist die Lieberoser Heide allerdings nicht mehr.
Das waren vor wenigen Jahrzehnten noch völlig wuchsfreie Flächen, völlig reine Sandflächen. Und hier ist also zu erleben, wie innerhalb von 30 Jahren ein belasteter Schießplatz letztendlich von der Natur zurückerobert wird.
Heute leben dort über 100 Vogel- und mehr als 400 Schmetterlingsarten. Vom Hirschkäfer über die östliche Smaragdeidechse und den Fischotter bis hin zum Wolf haben sich verschiedene seltene Tierarten angesiedelt und zwischen den Bäumen grast Rot, Schwarz und Muffelwild. Und vergleichbar ist die Situation auch da, wo vor einigen Jahren noch Braunkohle abgebaut wurde. Gleich um die Ecke von der Lieberoser Heide entsteht gerade der Cottbusser Ostsee. Da wird das große Loch, das die Bagger übrig gelassen haben, mit Wasser aus der Spree gefüllt. Oder auch in Nordrhein-Westfalen, zwischen Köln und Aachen, wo im Braunkohlerevier wieder Wälder wachsen. Der Mensch ist weg, die Natur kommt langsam wieder. Und das hilft nicht nur gegen den Klimawandel, meint Thomas Krauter.
Even if climate change stopped right now, the protection and rebuilding of Earth's biodiversity would still be a top priority because it underpins all life on Earth. It can help us with all other global threats, including extreme weather events, droughts, food shortages and global pandemics.
Selbst wenn der Klimawandel keine Bedrohung mehr wäre, müssten wir die Umwelt und die Biodiversität trotzdem schützen, meint er, weil sie uns bei verschiedenen Gefahren hilft, wie zum Beispiel extremen Wetterlagen, Lebensmittelknappheit oder globalen Epidemien.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja, und dann müssen wir über eine kuriose Meldung sprechen, über die wir am Wochenende gestolpert sind. Es geht um ein tiefes Loch, das sich plötzlich aufgetan hat, auf einer Wiese mitten in Hamburg, im Stadtteil Veddel. Oben am Rand ist dieses Loch nur so 30 cm breit, aber unten groß wie ein Wohnzimmer und mehrere Meter tief. Das sagt jedenfalls die Frau, die reingefallen ist, als sie auf der Wiese unterwegs war. Die Frau konnte auch leicht verletzt aus dem Loch wieder rausgezogen werden. Die Wiese wurde abgesperrt. Aber die Frage, die man sich bei der Geschichte stellt, warum klafft mitten in Hamburg auf einmal ein riesiges Loch? Naja, diese Frage stellt sich und die Antwort liegt wie so oft in der Vergangenheit. Und Dieter Thal kann sie uns liefern. Er ist Hobbyhistoriker und absoluter Experte, wenn es um die Geschichte des Stadtteils Veddel geht. Hallo, Herr Thal.
Hallo.
Warum war denn da auf einmal ein riesengroßes Loch auf der Wiese?
Ja, das hat die Zeit so mit sich gebracht. Dazu muss man wissen, dass an diesem Ort, wo dieses Loch ist, früher ein hohes Gebäude stand. Das wurde 1898 dahingestellt und das war die Mädchenschule auf der Veddel. Mhm. Und diese Mädchenschule, die ist 1943 bei den Bombenangriffen zerstört worden. Bis auf die Grundmauern oder vielleicht noch ein bisschen tiefer. Und dann hat man aus irgendwelchen Gründen ganz, ganz schnell alles beseitigt. Man wollte Platz haben, ist ja auch ganz klar. Hat die Trümmer zur Seite genommen und hat dann nur oberflächlich alles weggenommen. Und nach unten die hatten ja so eine Art Keller. Mhm. Und die hat man wohl, so vermute ich das, nicht alle geräumt, sondern hat die teilweise nur zugeschüttet mit irgendwelchen anderen Trümmern, die da rumlagen. Rasen über, und das waren die ganzen Jahre praktisch, ja, lag das so da. Und man kann heute sagen, dass sie das also versäumt haben.
Das heißt, die haben das versäumt, das irgendwie richtig, ja, zu versiegeln oder eben sicher zu machen. Das heißt, dieser Sand, der dann da oder was auch immer da reingeschüttet wurde, das ist dann jetzt irgendwie ins Rutschen geraten und dadurch hat sich dieses Loch gebildet, oder was vermuten Sie?
Ja, so auf jeden Fall. Denn man muss wissen, dass die gesamte Veddel damals aufgeschüttet worden ist, um da überhaupt zu bauen. Das war ja ein Märchengrundstück, da waren also Wiesenfelder und so eine Geschichten. Normalerweise müsste man auf solchen Gelände, wie das da auf der Veddel ist, müsste man Stelzen setzen, diese Pfähle, so eine Art Pfahl bauen. Mhm. Aber auf der Veddel, da hat man alles mit Sand aufgeschüttet.
Und das ist jetzt dann eben quasi sozusagen eingebrochen. Gibt es da noch mehr von solchen Löchern auf der Veddel? Oder ist das das Einzige?
Löcher so in der sind mir nicht bekannt. Hm. Aber da sind große Bauten. Und diese Bauten, die bewegen sich ebenfalls. Wir haben da einen Block, der ständig in der Presse ist. Der nennt sich Warmwasserblock. Mhm. Und da sind Risse im Fundament und in dem Mauerwerk. Und da sind die Fachleute jetzt bei und wollen den entweder renovieren, instand setzen und wie auch immer. Und da mussten die Mieter schon teilweise, die kommen alle raus, teilweise ausziehen in Übergangswohnungen. Und davon haben wir noch mehr. Wenn Sie sich die ganze Geschichte der Veddel angucken, ist das also eine Sünde, was da gemacht worden ist. Der Stadtteil ist immer benachteiligt oder stiefmütterlich behandelt worden.
Warum mitten im Hamburger Stadtteil Veddel ein riesiges Loch in der Wiese klafft? Drüber haben wir gesprochen mit Veddel-Experte Dieter Thal.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.